Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 30. August, und ich begrüße alle recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl. Ja, Frau Kneißl, ich freue mich heute schon sehr auf diese Folge, denn es gibt viele spannende Themen, die wir heute vor uns haben. Wir werden uns beschäftigen mit der CIA, die in Moskau war, in Form von CIA-Direktor John Ratcliffe. Hoher Besuch also in Moskau, nicht nur von der CIA, sondern auch vom Vatikan, der auch vor Ort war. Wir werden uns auch beschäftigen mit der Türkei. Die hat bei Interpol eine internationale Fahndung nach Israels Regierungschef Netanyahu beantragt. Darüber werden wir sprechen und natürlich auch über die aktuelle Lage in Nahost und den von US-Finanzminister Scott Bessent bekannt gegebenen Start der Kampagne Operation Economic Outcast, zu Deutsch etwa Operation wirtschaftlich Ausgestoßener. Es soll also ein Wirtschaftskrieg gegen den Iran losgetreten werden. Darüber werden wir heute in aller notwendigen Tiefe und Ausführlichkeit sprechen. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie haben ja soeben im Vorgespräch erzählt, Sie bekommen Nachwuchs. Unsere treuen Hörer, Sie werden es mitbekommen haben. Noch im vergangenen Podcast hatten Sie berichtet, dass ein Vierbeiner es doch nicht geschafft hat, mit zu Ihnen nach Hause zu kommen. Jetzt haben Sie scheinbar Ersatz gefunden. Also klären Sie uns gerne auf, Frau Kneißl.
Ja, gerne. Vielen Dank für die sympathische Nachfrage. Ja, ich habe vor 2 Tagen in Moskauer Oblast einen Stall besucht, der bereits aufgelöst wurde, und über 3 Ecken erfahren, dass dort 2 Pferde ein Zuhause suchen. Die waren vor allem für Kinder dort in der Pferdetherapie, wurden die eingesetzt. Das sind also brave, ruhige Tiere, 12 und 15 Jahre alt, ein Mix aus allem Möglichen, was in Russland an Pferdearten herumläuft, von Kosakenpferden über den alten Trakehner. Und daher ist das eigentlich die ideale Wahl für mich. Und ich habe die Dame kennengelernt, der die Pferde gehören. Wir haben uns in Moskau in der Früh getroffen und sehr zeitig. Ich bin hier um 5 Uhr früh abgereist. Ich habe die Pferde dann geritten und wir haben uns unterhalten über die verschiedenen Möglichkeiten. Und sie ist dankbar, dass ich ihre Tiere übernehme. Also sie sind wirklich zur Adoption freigegeben. Und sie kommen hoffentlich nächste Woche mit einem Anhänger. Ich habe zwar einen Pferdetransporter, aber der ist nicht so gut für 2 große Pferde. Ich habe damit die Ponys vor 2 Jahren transportiert. Ich transportiere dazwischen Heu und Stroh, aber 2 große Tiere bin ich dankbar, wenn jemand anderer mir da hilft. Und ich habe zwar Anhängerführerschein vor vielen Jahren gemacht, aber ich habe nicht die große Erfahrung im Anhängerfahren. Also bin ich, hoffe ich, dass die beiden gut ankommen. Und in diesem aufgelassenen Stall, wo es wirklich traurig war, ja, also man spürte, dass hier ein großes Kapitel von Leben und Tieren und Kindern Vergangenheit ist. In diesem Stall saß auch ein alter Hund. Und die Dame meinte, ja, und für diesen Hund haben wir leider auch keinen Platz. 12 Jahre alte Mischlingshündin, kleiner Schäfermix. Und ich habe dann spontan gesagt, ja, dann nehme ich den Hund auch, weil mir einfach dieser Hund leid tat. Ja, was der endet dann vielleicht in einem Zwinger, 12 Jahre alt, 12 Jahre in einem Stall gelebt. Und ich habe hier einen kleinen Stall gebaut und eine Bekannte von mir will jetzt auch hier ein Haus renovieren. Also wir werden uns abwechselnd um diesen Hund kümmern, der dann eben mit den Pferden einziehen wird. Also kurz gesagt, ich zog aus, um ein Pferd zu suchen, ein Reitpferd. Ich kam zurück mit 2 Pferden und einem alten Hund.
zwei Pferde und ein alter Hund. Und dazu haben sie ja in ihrer Heimat schon zahlreiche Vierbeiner. Ist das nicht etwas überfordernd in diesen Zeiten, Frau Kneißl?
Ja, es ist ich bin rational genug, um zu wissen, wo meine Grenzen sind. Und ich hätte jetzt keinen dritten großen Hund genommen, weil ich auch im Auto nicht viel Platz habe. Also ich bin am Mittwoch losgefahren nach Moskau, weil ich dort auch einige Termine hatte mit meinen beiden Boxern und dem kleinen King Charles Spaniel. Die passen gut in den Kofferraum. Wir waren auch in einem Restaurant in Moskau. Also pet-friendly Restaurants und Hotels gibt es in Russland glücklicherweise zahlreich. Ich bin mit den dreien viel unterwegs und sie fahren immer mit. Dieser alte Schäferhund wird im Stall bleiben, wird zu Hause bleiben und hier auf die Tiere aufpassen. Glücklicherweise vertragen sich meine Hunde auch mit den Schafen wunderbar. Das ist gar kein Problem. Gefieder ist ein bisschen problematischer. Gefieder übrigens, es hat mir jemand vier wunderbare Tauben aus Rostow geschickt. Also diese Fächertauben, die auch im Zirkus auftreten. Ich hatte solche auch in Österreich und der hat davon gewusst und hat mir diese vier Tauben geschickt, was mich riesig gefreut hat. Also wir haben jetzt auch einen Taubenschlag gebaut in Handarbeit. Und wissen Sie, Futter finde ich hier glücklicherweise genug, wenn es um Heu und Stroh geht. Wir haben hier auch gute Zusatzpferdenahrung, wir haben hier genug Hühnerfutter. Und ich verbringe einfach gerne viel Zeit mit den Tieren und ich miste gern den Stall aus. Das habe ich 25 Jahre in Österreich gemacht und das mache ich hier jetzt wieder.
Ja, wir hatten es gerade schon so im Vorgespräch, Frau Kneißl. Es ist einfach auch wichtig, mal aus dem Kopf rauszukommen und mit den Händen was anzufassen und nicht den ganzen Tag eben sich mit dem Weltuntergang oder dem Weltgeschehen zu beschäftigen, sondern auch einfach mal raus anpacken und den Sommer genießen, der bei Ihnen ja sich auch schon so langsam, aber sicher dem Ende zuneigt und doch nicht der wärmste Sommer war.
Nein, es war kühl,
Ja,
sehr kühl. Und die Temperatur ist eines. Ich hatte hier schon zwei Sommer, die waren glücklicherweise um einiges sommerlicher. Aber es ist das Laub. Das Laub kam so spät erst auf die Bäume, nämlich in der dritten Maiwoche. Und das fand ich ein bisschen deprimierend, diese kahlen Äste monatelang. Und jetzt fällt das Laub schon wieder. Also das setzt mir schon ein bisschen zu. Hier in dieser Region, wo ich zu Hause bin, ist glücklicherweise sind die Tage länger im Winter als in St. Petersburg. Also in St. Petersburg wollte ich und konnte ich nicht mich einrichten für den Rest meines Lebens, weil es mir dort einfach zu dunkel ist. Also wenn im Winter es hell wird um 10:30 Uhr, nein, danke. Also hier haben wir ein bisschen kontinentaleres Klima, längere Tage, aber frisch ist es. Und ja, also daher Stallarbeit hält den Körper warm. Und ich habe hier glücklicherweise Hilfe. Und der Misthaufen ist nicht so weit weg wie in Österreich. Da ging ich mit der Scheibtruhe ziemlich weit zum Misthaufen. Hier habe ich den genau vor der Tür und ich habe Hilfe. Und ich habe hier auch dauernd kleine Mädchen, die gerne auf den Ponys reiten. Und wenn jetzt zwei große Pferde hier einziehen, also vielleicht finde ich auch jemanden, der mit mir reiten geht. Vielleicht sind zwei besser als eins. Vor allem für die Ausritte. Und die Landschaft ist wunderschön. Und wissen Sie, es gibt hier weit und breit kein Reitverbot. Ja? Also in Österreich oder Deutschland, selbst in der tiefsten Pampa irgendwo, da steht dann eine große Tafel mit Reitverbot. Und Autofahrer können in Österreich sehr aggressiv sein und auf ein Pferd zusteuern, habe ich ein paar Mal erlebt. Hier haben wir keinen Leinenzwang. Ich habe neulich gelesen in einer österreichischen Zeitung, eine Dame musste 300 € Strafe zahlen, weil ihr Hund unangeleint war. Wenn ich mir das zusammenrechne, bei drei Hunden sind das fast 1.000 €. Dreimal am Tag gehe ich ohne Leine spazieren, das sind das 3.000 € am Tag, die ich mir hier erspare.
Das ist schon mal ordentlich in diesen
Ja,
Zeiten,
also besser in ihr.
in ohnehin alles teurer und unbezahlbar
Ja.
wird. Und Frau Kneißl, ich würde sagen, wir steigen jetzt auch mal ein in das geopolitische Geschehen der vergangenen Tage. Es war wieder einiges los und wir beginnen mal mit der wichtigsten Meldung dieser Woche, denn CIA-Direktor John Ratcliffe hat am Dienstag überraschend Moskau besucht, um Kontakte zwischen den Geheimdiensten beider Länder zu knüpfen. Es handelte sich demnach offenbar um seine erste bekannte Reise nach Russland seit seinem Amtsantritt als CIA-Direktor. Er soll dabei russische Regierungsvertreter bei seinem Besuch davor gewarnt haben, den Konflikt mit den NATO-Verbündeten der USA weiter zu eskalieren. Besonders soll er in diesem Zusammenhang Estland, Lettland und Litauen genannt haben. Zudem soll der US-Geheimdienstchef Russland bei seinem Besuch dazu gedrängt haben, seine militärische und wirtschaftliche Unterstützung für Iran zurückzufahren. Die Nachricht über Radcliffes Reise, die die US-Regierung erst an diesem Morgen offiziell bestätigte, hatte in Washington und Europa für zahlreiche Spekulationen gesorgt. Es war der erste bekannte Besuch eines CIA-Direktors in der russischen Hauptstadt seit Donald Trumps Amtsantritt. Ende 2021 hatte der damalige US-Geheimdienstchef Bill Burns den russischen Präsidenten Putin vor einer Offensive in die Ukraine gewarnt. 3 Monate später startete Russland dann seine militärische Operation in der Ukraine. In einem Radiointerview am Mittwoch wies US-Präsident Donald Trump Spekulationen zurück, dass Radcliffe nach Moskau gereist sei, um Putin davon abzubringen, die Entschlossenheit der NATO auf die Probe zu stellen oder Großbritannien anzugreifen. Trump bezeichnete den Besuch als halbwegs routinemäßig, räumte jedoch ein, dass es dabei auch um ein Ende des Krieges gegangen sei. Er sagte, ich möchte die Leute nur ungern enttäuschen. Wir würden gerne sehen, dass der Krieg mit der Ukraine endet. So Donald Trump. Frau Kneißl, wie bewerten Sie denn diesen spektakulären Besuch vom CIA-Direktor in Moskau?
Ja, eine US-Militärmaschine aus Riga, Lettland, kommen, landete auf dem Moskauer Flughafen Vnukovo und Breaking News. Die Spekulationen starteten. Was Sie in Ihren Eingangsausführungen dargelegt haben, nämlich dass das Hauptthema Ukraine gewesen sein soll, das bezweifle ich ein wenig. Ich war nicht dabei. Niemand von uns war das Mäuschen in der Ecke, das zuhören konnte. Aber das ist die Hypothese, die sämtliche westlichen Medien durchkauen. Es ging um die Ukraine. Meine Vermutung, und das ist eine reine Vermutung, aber die baue ich auf gewissen logischen Überlegungen auf, ist folgende. Trump schickte seinen CIA-Chef nach Moskau, um von Moskau ein Ende der Unterstützung für den Iran, vor allem was das Teilen von nachrichtendienstlichen Informationen betrifft, zu erreichen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, und wie gesagt, das ist eine sehr persönliche Vermutung, eine Annahme, dass Trump Hauptthema ist Iran und nicht die Ukraine. Natürlich spitzt sich im Verhältnis NATO-Russland vieles zu. Wir können das später noch ein bisschen ausführen, vor allem was den Einsatz von Made in Great Britain Militärmaterial innerhalb Russlands anbelangt. Also es wurden verschiedenste britische Raketensysteme wie Storm Shadows tief in Russland immer wieder eingesetzt. Weil die Storm Shadows wurden, glaube ich, nicht eingesetzt. Ich habe jetzt da etwas verwechselt. Ich glaube, das war mit im Donbass wurden die Storm Shadows eingesetzt. Aber es wurden Made in Britain Drohnen in Russland eingesetzt. Und es geht vor allem natürlich auch um nachrichtendienstliche Informationen, die geteilt werden. Also hier ist die NATO, wie wir wissen, sehr aktiv gegen Russland im Felde. Und das hat natürlich zu entsprechenden Reaktionen auch in Russland geführt. Also es geistern hier immer wieder durch die Schlagzeilen Aussagen diverser russischer Offizieller. Wenn das so weitergeht, dann könnten auch britische Ziele in unsere Auswahl kommen. Das sind sozusagen so die gewissen Szenarien, die in öffentlichen Debatten durchdiskutiert werden. Was ich aber vermute, und wie gesagt, ich lege hier die Betonung auf Vermutung, keiner von uns war dort, aber ich teile nicht die Einschätzung der westlichen Kommentatoren, dass die Ukraine das Hauptthema war. Ich glaube, das Hauptthema war einfach die feste Forderung, der Wunsch, die Bitte, wie man mal das formulieren mag, der US-Regierung, Russland, distanziert euch vom Iran. Wir können das später dann noch ausführen, weil was versuchen die USA im Moment? Sie versuchen, den Iran abzukappen, wirtschaftlich und militärisch von ihren Verbündeten. Und Russland ist ein wesentlicher Verbündeter, genauso wie natürlich vor allem die Volksrepublik China. Also ich glaube, Radcliffe war in Moskau mit einer Themenliste, aber top of the list war der Iran. Dann hat man wahrscheinlich auch über die militärische Situation in der Ukraine gesprochen. Und dann, das würde ich auch nicht ausschließen, hat man in weiterer Folge vielleicht auch über die Möglichkeiten eines gewissen, ja, Neustarts da und dort gesprochen, weil dieses Interesse haben vor allem US-Firmen. Vergessen wir nicht, dass weiterhin große US-Firmen in Russland in irgendeiner Weise präsent sind, im Gegensatz zu europäischen Firmen. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von bilateralen Themen wie Austausch von Personen, die gefangen gehalten werden, Austausch von anderen Informationen. Jedenfalls dieser Besuch zeigte eines ganz klar auf nachrichtendienstlicher Ebene ist man in Kontakt. Radcliffe traf seinen Amtskollegen Sergei Naryschkin. Sergei Naryschkin ist, wenn ich das hier sagen kann, als Hintergrundinformation ist French educated, also er ist nicht British educated wie viele andere, der spricht besser Französisch als Englisch und ist sozusagen das Gegenüber von Radcliffe. Daher, es war nicht Lavrov dabei, wie er in einem Interview gesagt hat. Auch Lavrov wurde gefragt, worum ging es denn? Er hat gesagt, ich war nicht dabei, aber die nachrichtendienstlichen Beziehungen laufen weiterhin. Und daher, kurz zusammengefasst, meiner Meinung nach ging es vor allem um den Iran und erst in zweiter Linie um die Ukraine.
Wenn man dieses Treffen jetzt in den westlichen Medien verfolgt, dann gibt es dort einige Schreiberlinge, einige Schreibtischtäter, die das Ganze als einen möglichen Vorboten auch einer kommenden Eskalation sehen, mit Verweis eben dann darauf, dass der letzte Besuch eines CIA-Direktors im Herbst oder Winter 21 stattgefunden hat. Kurz daraufhin begann dann der Krieg in der Ukraine. Deswegen wird dahingehend gesagt, dass das womöglich auch ein Zeichen einer sich andeutenden Eskalation zu verstehen sei. Wie sehen Sie das denn, Frau Kneißl? Ist das ein Zeichen einer Eskalation oder ist das ein Zeichen, ein Symbol der Diplomatie und des staatlichen Austausches?
Mein Eindruck ist, die Großen können miteinander. Also Washington, Moskau, da ist eine gewisse Symmetrie. Und so wie die USA ihre Geduld mit den Europäern verloren haben, so hat Russland vor geraumer Zeit, glaube ich, auch sein Interesse verloren, sich von Europäern in diversen Minsk-Abkommen oder was auch immer an der Nase herumführen zu lassen. Also es ist. Ich würde sagen, es ist Big Powers. Die Big Boys sprechen miteinander. Und da haben London, Paris, Berlin eben nichts verloren am Tisch. Egal, ob es jetzt um knallharte Themen geht, wo jetzt kein Spirit of Anchorage oder was auch immer herrscht, wie vor einem Jahr, oder ob es eben um eine Annäherung gehen sollte. Irgendwas müssen diese Schreiberlinge aufs Papier bringen. Und da geht manchmal dann auch die Fantasie mit ihnen durch. Und Bad News sells, also schlechte Nachrichten verkaufen sich besser. Man verschärft damit sozusagen diese gesamte Panikstimmung. Aber ich erlaube mir die Einschätzung folgendermaßen. Auf dem militärischen Feld haben wir eine Pattsituation fast 3 Jahre nun gehabt. Für die Ukraine ist es ein Problem, dass sie nicht mehr das Waffenmaterial in dem Umfang erhält, wie es noch unter der Biden-Regierung der Fall war. Die Ukraine setzt verstärkt auf die Zerstörung kritischer Infrastruktur, wie eben Kraftwerke und Raffinerien, plus eben auch die massive systematische Zerstörung von logistischen Verteilerzentren. Die eigentlichen militärischen Ziele geraten hier ins Hintertreffen. Es sagen dieselben Analysten, die zum einen vorhersagen, dass die Ukraine sozusagen an Raum gewinnt, an Radius gewinnt. Dieselben sagen, im Donbass rücken an sich die russischen Truppen vor. Das heißt, jene Gebiete, die Russland im September 2022 zu russischem Staatsgebiet erklärte und die teilweise noch unter ukrainischer Kontrolle sind, die könnten völlig unter russische militärische Kontrolle kommen. Und damit wäre eigentlich das Kriegsziel, das Moskau hatte, erreicht. Da andererseits ist natürlich die Situation, wie geht es weiter mit der kritischen Infrastruktur, etwas ganz Entscheidendes. Und hier vielleicht eine Entwicklung auf russischer Seite, die nicht uninteressant ist. Präsident Putin hat vor einigen Tagen erklärt, kritische Infrastruktur unter direkte staatliche Kontrolle zu bringen, um diese auch besser zu schützen. Also hier haben einige der Konzerne vielleicht nicht die richtigen Maßnahmen getroffen, um ihre Terminals und Raffinerien und so weiter entsprechend zu schützen. Aber ob es jetzt zum Big Bang kommt, das ist Kaffeesudlesen. Ich würde sagen, der russische Geduldsfaden ist gewaltig lang. Wann dieser reißt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Das werden wir hier weiter beobachten. Und Frau Kneißl, es hat jetzt diese Woche ein weiteres hochrangiges Treffen stattgefunden. Und zwar war der Erzbischof Paul Richard Gallagher, der Verantwortliche für die Beziehungen zu Staaten und internationale Organisationen im Vatikan, diese Woche in Moskau zu Gast. Im Rahmen der viertägigen Reise fanden mehrere Gespräche und Treffen statt. Vatikan News schrieb dazu, Gallaghers Programm zeigt den Willen des Heiligen Stuhls, auch in einer der schwierigsten Phasen der internationalen Beziehung weiter auf Dialog zu setzen. Am vergangenen Donnerstag gab bereits die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bekannt, dass Außenminister Sergej Lavrov und Erzbischof Gallagher den aktuellen Stand und die Perspektiven der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Vatikan sowie aktuelle Fragen der internationalen Agenda besprechen würden. Der Vatikan unterstützt einen offenen Dialog mit Moskau und lehnt die Politik der politischen und diplomatischen Isolation in Bezug auf Russland ab. Frau Kneißl, wie haben Sie denn dieses Treffen verfolgt?
Ja, Kardinal Kelliger. Ich habe ihn selbst mal getroffen und ich habe mich ein wenig mit vatikanischer Diplomatie in Studientagen beschäftigt. Ich darf hier kurz sagen, Kelliger hat nicht das Format seiner Vorgänger. Ich erinnere mich noch an einen Kardinal Casaroli, der hat Gewaltiges geleistet. Also die vatikanische Diplomatie, die wirklich gute Hintergrunddiplomatie war, die so manchen großen Konflikt im südlichen Afrika löste, die im Nahen Osten, vor allem wenn es um den Libanon ging, immer wieder einiges an humanitärer Diplomatie erreichen konnte. Diese vatikanische Diplomatie ist unter Kardinal Kelleker nicht tägliche Praxis. Kelleker ist alles andere als ein geborener Diplomat. Vielleicht hier ganz kurz als Anekdote eingefügt, als ich ihn traf im Januar 2018, war seine erste Aussage mir gegenüber nicht, hatten Sie eine angenehme Reise oder sonst was, sondern seine ersten Worte waren, wir beobachten mit großer Sorge die Demonstrationen gegen die Regierung, der Sie angehören in Österreich. Habe das zur Kenntnis genommen. Ich habe es mir dann verkneift. Ich habe es mir wirklich verkneift, ihn zu fragen, Kardinal Kelliker, wann hatten Sie das letzte Mal Wahlen hier? Aber es war, wie gesagt, kein besonders erbauliches Gespräch. Das heißt, Kerleker ist nicht unbedingt ein Gesprächspartner, der Dinge weiterbringt. Das erlaube ich mir hier sozusagen, nachdem ich eine persönliche Erfahrung auch mit ihm hatte. Und das waren andere vatikanische Diplomaten aus einem völlig anderen Holz geschnitzt. Ja. Also wir sehen den Niedergang der Diplomatie nicht nur in den weltlichen Staatskanzleien, sondern wir sehen ihn auch dort, wo er einst wirklich auf sehr hohem Niveau praktiziert wurde. Und das war der Vatikan. Also die hatten Top-Notch-Leute einst. Und Kelleher, ja, der Heilige Stuhl spielt in gewissen Konflikten eine Rolle, aber in diesem kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Also, wie ist die Lage der Kirchen in der Ukraine? Wir haben eine Spaltung, eine Kirchenspaltung, ein sehr, sehr modernes Schisma, das hier politisch gewollt praktiziert wurde, nämlich die Abspaltung von der orthodoxen Kirche. Wir haben ein sehr brutales Vorgehen der ukrainischen Behörden gegen Angehörige, Priester oder Gläubige der orthodoxen Klöster. Wir haben massive Zerstörungen von Kirchen und Klöstern im Donbass und sonst wo. Also angesichts dieser ohnehin sehr delikaten Frage, lateinische Kirche, katholische Kirche versus Orthodoxie. Und das ist eine sehr, sehr alte Kirchenspaltung. Und die ist, ja, ich bin kein Theologe, aber sie ist genauso massiv, wenn nicht vielleicht auch massiver, wie ein Luther sie vom Zaune brach mit seinen Wittenberger Thesen und dann die protestantische Kirche eben entstand über gewaltige Kriegsgräuel in Europa. Der Dreißigjährige Krieg war ja nur der größte. Es ging ja Jahrhunderte weiter zwischen Katholizismus und ja, den Nichtkatholiken, ob sie jetzt Protestanten waren, Calvinisten oder was auch immer, oder zuvor noch Katharer. Also diese vielen Kirchenspaltungen mit ihren vielen Kriegen. Natürlich ging es um Machtpolitik auch, das ist mir schon klar. Aber hier haben wir sozusagen eine nicht-weltliche Institution, den Vatikan, der nach Moskau kommt und vielleicht sich als Vermittler einbringen möchte, aber ich sehe sie nicht. Ja. Also dafür fehlen dem Vatikan die Leute. Die hatten sie vor 40, 50 Jahren, heute haben sie die nicht mehr. Und was Kelleher daher jetzt genau gemacht hat, in einem Interview, das heute erschien, hat Außenminister Sergej Lavrov nur noch was zusammengefasst. Wir haben unsere Position dargelegt und wir haben uns angehört, was der Vatikan zu sagen hat. Er hat das sehr offen erklärt und ich entnehme seinen Worten, dass dieses Gespräch nicht so fruchtbringend war.
Also scheinen auch diese Bemühungen ins Leere zu laufen, Frau Kneißl, was natürlich ja durchaus tragisch ist in Anbetracht der fortgeschrittenen Eskalationsdynamik, die wir mittlerweile erleben. Und wenn wir ohnehin schon bei dem Thema der fortgeschrittenen Eskalationsdynamik sind, dann müssen wir auch noch einen Blick nach Nahost werfen. Denn dort hat jetzt diese Woche US-Finanzminister Scott Bessent den Start der Kampagne Operation Economic Outcast, zu Deutsch etwa Operation wirtschaftlich Ausgestoßener, gegen Iran bekannt gegeben. Damit wolle man die Schlinge enger ziehen, sagte Bessent. Zugleich warnte er andere Länder vor Geschäften mit Teheran. Die US-Regierung will Teherans Einnahmequellen abschneiden, indem sie Druck auf andere Länder ausübt, ihre Öl-, Energie- und Wirtschaftsgeschäfte mit Iran einzustellen. Bessent erklärte, Präsident Trump habe in dieser Angelegenheit mit Staats- und Regierungschefs weltweit telefoniert. Er betonte außerdem, dass die USA keine unendliche Geduld hätten, wenn es um Länder geht, die weitere Geschäfte mit Teheran machen. Er sagte außerdem, der Präsident telefoniert mit Staats- und Regierungschefs und forderte sie konkret auf, ihre Beziehung zum Regime zu beenden. Außerdem bezeichnete er die Operation als Null-Leakage-Ansatz, der sicherstellen soll, dass Teheran keinerlei Atemluft für den Wiederaufbau bleibe. Ja, nach Bessens Ankündigung hatte der iranische Außenminister Abbas Araghchi von einem Film gesprochen, der immer wieder von vorn abgespielt wird. Er sagte, wir kennen ihn inzwischen auswendig und wissen genau, wie wir darauf reagieren und damit umgehen müssen, so Araghchi. Er ergänzte, dass die USA zuerst mit militärischen Maßnahmen gedroht hätten und nun wieder zu ihrem altbekannten Vorgehen zurückkehren. Dies offenbare ihre wahre Verzweiflung, so Araghchi. Der Frau Kneißl, stimmen Sie da dieser Ansicht des iranischen Außenministers zu? Zeigt das eigentlich nur das Ausmaß der Verzweiflung der USA, was diese Maßnahme angeht?
Absolut, der hat 100% recht, der iranische Außenminister. Und ich verfolge immer wieder mit Interesse die sehr trefflichen Beschreibungen. Also in der Vergangenheit hat auch das iranische Außenministerium verkündet, sie ziehen jetzt klinische Psychologen und Psychiater zu den Aussagen der amerikanischen Seite hinzu. Sie nennen das jetzt Psychodiplomatie, glaube ich, weil sie sonst einfach nicht mehr wissen, wie sie mit den Aussagen der USA umgehen können. Aber ja, der Film wird von neuem wieder abgespult. Ich stimme 100% dem iranischen Außenminister zu. Übrigens haben die USA auch vor einigen Tagen alle Bombardements eingestellt. Ja? Also erinnern wir uns, wir haben in unserem Podcast mehrfach gehört und durchdiskutiert, heute Nacht, morgen Nacht werden die USA also den Iran in Schutt und Asche bombardieren. Es wird alles, was noch übrig sei, an Kraftwerken in die Luft geschossen, etc. etc. Das war glücklicherweise nicht der Fall. Und ich würde sagen, es hat weniger mit Glück zu tun, als vielmehr mit der Tatsache, dass den USA die Munition ausgegangen ist und die Kriegsziele ihnen abhanden gekommen sind. Die Munition ist ihnen vielfach ausgegangen. Sie haben diese Munition nicht nachproduziert. Sie brauchen vielleicht die verbliebene Munition noch für eine zukünftige Auseinandersetzung mit China, vor der US-Militärstrategen also dauernd warnen. Die sagen, Achtung, Achtung, Leute, wir müssen unseren Verbündeten in Taiwan im Fall der Fälle zur Hilfe eilen. Wir können nicht die gesamte Munition im Iran in die Luft schießen. Und wir brauchen vielleicht auch die eine oder andere Luftabwehr auch noch für die USA als solche. Also es hat weniger mit Glück zu tun, es hat vielmehr mit der Tatsache zu tun, dass die USA in den Krieg gezogen sind, verschiedensten Warnungen des US-Generalstabes zum Trotz, nämlich die damals schon darauf hingewiesen haben, Achtung, unsere Militärbestände sind etwas dezimiert, weil unter anderem sehr, sehr große Mengen an Militärmaterial der Ukraine unter Biden damals gratis zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, auf dem militärischen Schlachtfeld haben die Iraner in gewisser Weise bereits einen Sieg errungen. Und auf dem diplomatischen Brett werden die Iraner in jeder Hinsicht einen diplomatischen Sieg davontragen. Das sage ich deswegen ziemlich zuversichtlich, weil ich viel im Iran gearbeitet habe, weil ich die Iraner als sehr, sehr schwierige Verhandlungspartner erlebt habe, auf verschiedensten Ebenen. Und weil die Iraner hier einfach in jeder Hinsicht am längeren Ast sitzen. Ja. Also sie haben alle Zeit der Welt. Es hat die iranische Führung auch mehrfach jetzt gesagt, wir sitzen die Sache einfach aus. Wir warten, was nach Trump kommt. Also ob das jetzt in einem Jahr oder in zwei oder in drei Jahren weitergeht, wir können damit umgehen. Ich darf auch nochmals daran erinnern, ich habe das zu Beginn dieses unseligen Krieges der Israelis, die Amerikaner sozusagen mit an Bord nahmen gegen den Iran, mehrfach gesagt. Die iranische Bevölkerung hat in den 1980er Jahren einen völlig grausamen Vernichtungskrieg des Westens überlebt. Damals hat Saddam Hussein die Invasion über den Shatt al-Arab-Fluss, den Grenzfluss, vom Zaune gebrochen. Der Irak wurde im Jahr 1980 und in den Folgejahren massiv von Deutschland, von den USA, von Frankreich, von Italien unterstützt und von vielen arabischen Golfstaaten. weil alle Angst hatten, dass der Iran sein Exportgut, Islamische Revolution sozusagen, unter die Leute bringen würde. Und das war ein grausamer Krieg. Es wurden iranische Städte in einem Fort bombardiert, es wurden Chemiewaffen eingesetzt. Ich habe einige dieser verletzten Iraner kennengelernt, weil ich damals auch sehr gute Freunde hatte, die mithalfen. Und es gab in den 80er Jahren damals unter dem österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky, der ja noch Weltpolitik betrieb und eine aktive Neutralitätspolitik betrieb. Es wurden damals iranische Verwundete in österreichischen Spitälern behandelt. Und die waren sch schwer gezeichnet von Chemiewaffeneinsatz, wie es das letzte Mal in dem Umfang im Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite zum Angriff kam. Also die Deutschen haben Chemiewaffen im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Hitler hat das dann offenbar unterlassen, weil er die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges noch in Erinnerung hatte. Aber dieser massive Chemiewaffeneinsatz, das wurde vom Westen gegen den Iran in den 80er Jahren verbrochen. Ja, das waren Kriegsverbrechen, zu denen niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Ja. Ich sage das deswegen, weil die Generation der heutigen iranischen Führung, ja, die haben die 80er Jahre ja live miterlebt. Das ist ja nicht die Vorvätergeneration. Und die Iraner werden daher auch das alles überstehen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Das heißt, einen Economic D-Day zu erklären, noch Sanktionen, das sind Bullet Points, wie so immer in den USA. Das heißt, man macht eine Liste von ein paar Bullet Points, Schlagzeilen, aber es ist keine Umsetzung da. Was wollen Sie machen? Wollen Sie jetzt den Iranern, keine Ahnung, das Heinz Ketchup entziehen? Das ist ein großes Exportgut, ja, in der gesamten Welt. Wird auch hier heftig verkauft.
Ja, das ist die Frage, wie es da weitergehen soll, Frau Kneißl. Aber ich stimme Ihnen da im Grunde genommen zu bei Ihrer Einschätzung. Es ist ein Akt der puren Verzweiflung der USA und man scheint aus diesem aus diesem Drama, aus diesem Kriegsgeschehen einfach nicht mehr rauszukommen und versucht noch mit letzter Macht da irgendwie zumindest auf der wirtschaftlichen Ebene jetzt Druck zu erzeugen. Und Frau Kneißl, wir bleiben jetzt mal in der Region und beschäftigen uns mit einem weiteren wichtigen Player. Die Türkei hat jetzt nämlich bei Interpol eine internationale Fahndung nach Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu beantragt. Der türkische Justizminister hat bei X mitgeteilt, man wolle bei der internationalen Polizeiorganisation Interpol eine sogenannte rote Ausschreibung, eine Red Notice, erwirken. Der Antrag der Türkei beruht auf einem nationalen Haftbefehl von Mitte Juli. Hintergrund sind Ermittlungen bezüglich der sogenannten Gaza-Hilfsflotte und der Behandlung von Aktivisten durch israelische Sicherheitskräfte und Behörden. Der türkische Justizminister sagte dazu, dass Netanyahu sowie mehr als 30 weitere Personen würden der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, des Völkermords, der schweren Freiheitsberaubung sowie weitere Vergehen beschuldigt, darunter auch Folter. Netanjahus Büro kritisierte den Vorstoß der Türkei mit deutlichen Worten, es handle sich um einen erbärmlichen Versuch des türkischen Staatspräsidenten Erdogan, Israels Regierung und Soldaten einzuschüchtern. Netanjahu selbst bezeichnete Erdogan in einer Reaktion als antisemitischen Diktator, der Kurden massakriert, Hamas-Terroristen beherbergt, die Hälfte Zyperns besetzt hält und eine Rekordzahl von Journalisten und Politikern inhaftiert, so Netanjahu. Ja, Frau Kneißl, wie ist das denn zu bewerten? Ist das womöglich ein erster Eskalationsschritt der Ukraine hin zu militärischen Aktionen oder wie schätzen Sie das ein?
Der Israelis hin zu oder der Türkei hin.
Der Türkei, ja, und womöglich auch der Israelis.
Ja, dem stimme ich zu. Vielen Dank für die Darlegung der der Rahmenbedingungen sozusagen, in der wir uns gegenwärtig, in denen wir uns hier befinden. Das Verhältnis Türkei-Israel, wenn ich das ganz kurz hier für unsere Zuhörer und Zuseher ausführen darf, ist eines voller Widersprüche. Solange die kemalistisch-säkulare, militärisch geprägte Führung, zur Erinnerung, wir hatten mehrere Militärputsche in der Türkei in den letzten Jahrzehnten, bis dann die Regierung Erdogan kam 2001, also hatten die Militärs ein großes Gewicht. Die Linie dieser Außenpolitik war folgende: Kooperation mit den Israelis in vielen Bereichen. Es gab wirklich eine militärische Kooperation. Die israelische Luftwaffe trainierte im türkischen Luftraum. Es gab geheimdienstliche Zusammenarbeit und vieles mehr. Unter Erdogan änderte sich dann einiges. Es gab mehrfach einen völligen Abbruch der Beziehungen, dann wieder ein Kitten der Beziehungen, wieder ein Austausch auf Botschafterebene und so weiter. Aber so richtig vonstatten ging das nicht wirklich. Die Israelis haben in ihrer Außenpolitik immer eine Konstante verfolgt, nämlich Suche nach Verbündeten in der islamischen Welt, die nicht arabisch sind. Das war einst der Iran, ein Verbündeter der Israelis unter Schah-Zeiten. Das war einst die Türkei, beziehungsweise nicht-muslimische arabische Verbündete. Das waren beispielsweise die christlichen Gruppen im Libanon in den 80er Jahren. Also das sind sozusagen gewisse Konstanten, die sich dann auch immer wieder durchsetzen, aber offenbar derzeit völlig zerbrochen sind. Und es wird von vielen Analysten diskutiert in diversen Thinktanks der Region. Ist die Türkei das nächste Ziel einer israelischen Offensive? Also hier verdichtet sich manches. Dieser Aufruf Erdogans, einen internationalen Haftbefehl der Interpol auszustellen und so weiter, das ist ja nur in gewisser Weise noch eine gewisse Kulisse, die hier aufgestellt wird. Aber es verdichtet sich vieles. Es geht hier nicht nur um die humanitäre Katastrophe, die Israel vom Zaun gebrochen hat, im Libanon, in Gaza, in der Westbank. Es geht nicht nur um die Frage, wer kontrolliert den Tempelberg, die drittheiligste Stätte für den Islam in Jerusalem. Es geht für die türkische Seite vor allem um die Lage in Syrien. Die israelische Regierung nennt sehr klar die Interimsführung, es ist eine selbsternannte Interimsführung Syriens, eine Terrorgang, weil sie ja aus Al-Qaida-Verbänden in Nordsyrien entstanden sind, 2024 an die Macht gekommen sind, mit türkischer Hilfe. Die Israelis sind ja im Frühjahr 2025 über diese Demarkationslinie, die seit 1973/74 bestand, nämlich dieses entmilitarisierte Gebiet von der UNO theoretisch jahrzehntelang unter Kontrolle gebracht. Sie haben das völlig zerstört und sie haben hunderte Quadratkilometer syrischen Staatsgebietes okkupiert. Die syrische Führung hat Kontakte zu den Israelis, auch hier auf militärischer und nachrichtendienstlicher Ebene. Aber es könnte, ja, und dieses könnte ist nicht ganz in Abrede zu stellen, zu einer Konfrontation zwischen Ankara und Tel Aviv kommen wegen Syrien. Also das ist das Hauptthema. Es ist weniger die Katastrophe der Palästinenser, es ist vielmehr, wer kontrolliert Syrien?
Ja, die ganz große Frage, die da eben im Raum steht, wie geht es mit Syrien weiter? Und das ist ja spätestens mit der Flucht von Assad nach Moskau, nach Russland, ein Thema, das die Region weiterhin auf Trab hält. Und wir blicken jetzt mal noch zum Abschluss unserer heutigen Zusammenkunft, Frau Kneißl, hier nach Europa, genau genommen nach Ungarn. Denn die dort seit Mai amtierende ungarische Regierung von Ministerpräsident Péter Magyar hält Russland für eine Bedrohung. In einem Dokument heißt es, Ungarn verurteile die russische militärische Aggression gegen die Ukraine und unterstützt in vollem Umfang die Souveränität der Ukraine und ihre territoriale Integrität in den international anerkannten Grenzen. Ungarn erkenne das Recht seines Nachbarlandes auf Selbstverteidigung an, heißt es. Das Verhalten Russlands bedeutet eine Bedrohung für Ungarn, Europa und die globale Ordnung. Budapest unterstütze alle Bemühungen, die zu Verhandlungen über einen nachhaltigen Frieden und langfristige Sicherheitsgarantien für die Ukraine führen würden. Das entsprechende Dokument ist an die Generalversammlung der Vereinten Nationen gerichtet. Es ist von Ministerpräsident Magyar unterzeichnet und in der Nacht zum Mittwoch im ungarischen Amtsblatt erschienen. Frau Kneißl, das heißt, dann haben wir jetzt im Herzen von Europa in Ungarn ein Land, das sich jetzt ganz klar antirussisch positioniert unter der neuen Regierung. Wie ist das denn zu bewerten und einzuschätzen?
Ja, das wird einige Konsequenzen haben für die vielen Verträge, die die Vorgängerregierung Orban und Außenminister Szijjártó mit der russischen Seite abgeschlossen hatten. Peter Szijjártó, der frühere Außenminister, war viel in Moskau und da ging es unter anderem auch um den Bau von, ich glaube, 3 Nuklearkraftwerken durch Rosatom, den russischen Nuklearkonzern. Wie es dann nun weitergeht mit diesen Atomkraftwerken, weiß ich nicht, aber die würden dann sozusagen auf halber Strecke stillgelegt werden. Was, glaube ich, für die ungarische Energieversorgung ein Problem darstellen könnte. Ungarn als Binnenland hat seine Probleme in der zukünftigen Gas- und Ölversorgung, weil hier einfach kein direkter LNG-Terminal in unmittelbarer Nähe ist. Es geht über Turk Stream und über Turk Stream fließt nun einmal russisches Gas. Also das ist eine Frage, was passiert hier mit diesen Atomkraftwerken, die Rosatom meines Wissens nach bereits baut, also so viel ich dazu gelesen habe. Es geht aber interessanterweise trotzdem nicht so weit, dass die Regierung Magyar vorerst, zumindest hat das Magyar auch gesagt, sich nicht beteiligen würde an Waffenlieferungen für die Ukraine und auch nicht das ungarische Staatsgebiet freigibt für NATO-Waffentransporte, anders als Österreich, wo NATO-Waffentransporte tagtäglich durchlaufen. Also das hat Magyar auch gesagt, dass er keine aktive Unterstützung für die ukrainische militärischen Bedürfnisse plant. Magyar hat ja inzwischen auch in einem wirklich also sehr, sehr fragwürdigen Streich, ich würde sagen, es war so etwas wie ein Verfassungsstaatsstreich, den Präsidenten entlassen und einen neuen Präsidenten eingesetzt. Magyar macht im Moment einen Kahlschlag durch sämtliche Instanzen in Ungarn, ob jetzt Medien oder Verwaltungsbereiche, um alle Personen, die in irgendeiner Weise zuvor von der Orban-Führung in ihre Ämter gekommen sind, zu entfernen. Dazu herrscht eine Art betretenes Schweigen im Westen. Also das ist auch nicht alles wirklich in Einklang zu bringen mit dem, was wir einst die Kopenhagener Kriterien des Rechtsstaates nannten in den frühen 90er Jahren, wenn es um EU-Beitrittsfragen ging. Und Magyar, der ja ein Parteigänger von Orban viele Jahrzehnte war, der groß geworden ist in der Fidesz-Partei, verhält sich hier eben jetzt knallhart. Und man sieht, wie rasch sich hier die Dinge wenden können. Es wird sich auch die Frage stellen, inwieweit Ungarn mit seiner Volkswirtschaft hier den Kurs bestehen kann. Weil Orban hat ja nicht nur sich Richtung Russland, wie soll man da jetzt sagen, er hat sich nie als ein russischer, er wurde oft als pro-russisch beschimpft, aber er war immer pro-ungarisch, weil es ging ihm eigentlich immer um die ungarischen Interessen. Aber er hat das eben teilweise auch mit seiner Linie gegenüber Russland entsprechend betrieben, indem er sagte, ich will nicht, dass es hier zu einer größeren Konfrontation kommt, wo Ungarn einfach ein Frontstaat wäre. Ich erinnere hier auch an die 100.000 ungarischen Staatsbürger, die in der Ostukraine leben und teilweise unter sehr schweren Bedingungen leben. Frage auch Sprache, ob sie die ungarische Sprache verwenden dürfen, ja oder nein. Da ist einiges in Bewegung geraten, aber nicht wirklich alles gelöst. Ungarn hat unter Orban aber auch einen sehr, sehr proaktiven Kurs Richtung China gefahren und chinesische Firmen nach Ungarn hereingeholt, wo die Deutschen abwanderten. Also Mercedes, Audi-Werke hatten einfach viele Probleme. Und dann kamen die chinesischen Autoproduktionen. Inwieweit Madjar nun auch diesen Kurs Ungarns abstellen wird, wird sich weisen. Aber will er diesen knallharten neuen Kurs weiterführen, dann müsste er eigentlich auch die chinesischen Interessen neu, also die ungarischen Interessen gegenüber Chinas neu definieren und entsprechend abstellen. Das alles hätte zur Folge, dass Ungarn eigentlich in ein ziemlich wirtschaftliches Schlamassel geraten könnte.
Das wird interessant beobachten zu sein, Frau Kneißl, was da jetzt auf Ungarn unter der neuen Führung zukommt. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich, Frau Kneißl, für die wie immer sehr kompetenten und erkenntnisreichen Ausführungen in dieser neuen Podcast-Folge. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein angenehmes Wochenende. Vielleicht kommt ja doch noch mal an der einen oder anderen Stelle die Sonne raus und es wird vielleicht doch noch etwas wärmer in diesem Spätsommer. Frau Kneißl, machen Sie es gut und ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder zusammenfinden.
Vielen Dank, lieber Flavio Fulz-Leben, auch all unseren Zuhörern und Zuschauern einen friedlichen Sonntag, einen letzten Augusttag. Und ich freue mich auf ein gesundes Wiedersehen und hoffe, ich kann Ihnen dann schon, vielleicht wandere ich dann mit dem Laptop in den Stall und zeige Ihnen die Rösser, wenn es klappt.
Ich bin gespannt auf die neuen Vierbeiner, Frau Kneißl, und ja, wünsche auch jetzt Ihnen, liebe Zuschauer, alles Gute. Genießen Sie den Spätsommer da draußen und ich hoffe, Sie konnten aus dieser Podcast-Folge die ein oder andere neue Erkenntnis für sich mitnehmen. Und jetzt wünsche auch ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.